Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Trotz dieser neuen Erkenntnisse bleibt das Entsetzen auch am heutigen Tag in Dresden groß. Die Seele der Sachsen sei getroffen, betonte Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Kunstsammlung. Von einem Albtraum sprach der Sicherheitschef Michael John. Wie einzigartig aber ist der Einbruch ins grüne Gewölbe? Gibt es vergleichbare Fälle zu dem spektakulären Diebstahl in Dresden? Das wollte ich von meinem Kollegen, dem Kunstkritiker Stefan Koldorf, wissen.
Naja, die Frage ist, woran man das bemisst. Also wenn es um den Wert geht, dann gab es sicherlich spektakulärere. Demnächst jährt sich zum 40. Mal der Einbruch ins Schlossmuseum in Gotha, noch zu DDR-Zeiten. Da sind 5 wertvolle Altmeistergemälde gestohlen worden, die sicherlich mehr wert waren. Wenn man jetzt aber von der Einzigartigkeit der Werke ausgeht, der Schmuckstücke, die da in Dresden gestohlen worden sind, dann gibt es sicherlich wenig Vergleichbares. Also gerade im Bereich Schmuck waren die Museen bisher eigentlich relativ verschont gewesen. Wenn was gestohlen wurde, dann waren es prestigeträchtige Kunstwerke. Das könnte man ganz böse sagen, Namen wie Rembrandt oder Van Gogh sagen selbst den wahrscheinlich eher nicht so gebildeten Menschen, was die solche Einbrüche ausführen. Aber Schmuck, wie gesagt, da fällt mir vergleichbar nicht viel ein.
Jetzt heißt es ja, das haben wir gestern auch schon hier im Fazit besprochen, die Juwelengarnituren, die seien nicht auf dem Markt verkäuflich, weil sie eben einfach zu leicht wiederzuerkennen seien. Wie stehen denn die Chancen aus Ihrer Sicht, dass die Exponate zu den staatlichen Kunstsammlungen zurückkehren, weil sie eben nicht verkauft werden können?
Die Frage ist hier, warum haben die diesen Einbruch überhaupt begangen? War das eine Auftragstat? War da jemand, der ganz besonders diese Stücke haben wollte? Dann stehen die Chancen eher schlecht. Ich hätte übrigens auf die Frage danach vor 3 Jahren noch im Brustton der Überzeugung gesagt, solche Auftraggeber gibt es nicht. Das haben die Polizeibehörden überall auf der Welt, Scotland Yard, FBI, Bundeskriminalamt, Interpol, immer wieder bestätigt. Uns sind solche manischen Sammler, die Diebstähle beauftragen, nicht bekannt. Seit 3, 4 Jahren verschiebt sich aber, wie vieles auf der Welt, auch der Kunstmarkt. Es sind nicht mehr nur noch Europa und die Vereinigten Staaten. Inzwischen spielt China eine ganz wichtige Rolle, die arabischen Staaten, Indien auch, Südamerika, Russland. Und ob es da nicht Menschen gibt, die unbedingt, sei es aus Prestigegründen oder aus Wertgründen, solche Sachen besitzen wollen, da würde ich meine Hand nicht mehr für ins Feuer legen. Also, wenn es jemand unbedingt haben wollte, stehen die Chancen eher schlecht. Wenn aber die Diebe jetzt nur eingebrochen sind, in Anführungsstrichen, weil sie merkten, das ist möglich und jetzt mit ihrer Beute dastehen und feststellen, das bekommen wir nirgendwo vernünftig los, dann mag es sein, dass sie sich ans Museum wenden und Artnapping betreiben, also sagen, den und den Finderlohn in Anführungsstrichen, den hätten wir gerne und dann gibt es die Sachen auch zurück.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, können Sie sich also vorstellen, dass irgendein arabischer oder chinesischer Milliardär sich diesen Schmuck hat stehlen lassen, um ihn dann in seinem Safe zu bewundern. Gäbe es dann auch die Option zu sagen, wir brechen die Brillanten und Diamanten aus diesen Ensembles heraus und schleifen die um? Lassen Sie sich denn dann vielleicht einzeln verkaufen?
Das halte ich sogar für wahrscheinlicher. Also wenn es jemand den Auftrag gegeben hat, dann ist es wahrscheinlich weniger gewesen, weil man das unbedingt haben wollte. Da hätte man sich andere Dinge ausgesucht als Juwelen. Da hätte man, wie gesagt, prominente Kunstwerke wahrscheinlich eher beauftragt. Ja, ich fürchte tatsächlich, dass es da eine Parallele gibt zum Fall Goldmünze, die aus dem Bode-Museum in Berlin gestohlen worden ist. Da ist die Polizei sicher inzwischen relativ sicher. Es ging nur um den Materialwert. Diese riesige Münze ist inzwischen wahrscheinlich zersägt und umgeschmolzen. Und die Gefahr besteht einfach auch für die Preziosen aus dem grünen Gewölbe. Also es geht sehr schnell, diese Steine rauszubrechen. Heute kann man Edelsteine markieren mit Lasertechnik. Damals, zu Zeiten August des Starken, war das natürlich noch nicht der Fall. Das heißt, möglicherweise sind die gar nicht wiederzuerkennen. Und größere Steine könnte man auch umschleifen. Und dann ist sowieso keine Hoffnung mehr da, dass das irgendjemand noch identifizieren kann.
Einer der angeblich berüchtigsten Juwelendiebe Amerikas, Larry Lawton, der hat heute in einem Interview gesagt, wenn die Diebe nicht innerhalb von 72 Stunden gefasst wären, dann seien die Schmuckstücke möglicherweise für immer verloren. Halten Sie das also auch für wahrscheinlich?
Ach, er denkt wahrscheinlich an den Kunstraub von Boston, der nun auch einige Jahrzehnte her ist. Da ist es tatsächlich der Fall gewesen, dass die Sachen merkwürdigerweise noch nicht wieder aufgetaucht sind. Es gibt aber auch die anderen Fälle. Denken Sie an die beiden Gemälde aus dem Van Gogh Museum in Amsterdam. Da hat es Jahre gedauert, bis die beiden organisierten Verbrechen in Italien wieder aufgetaucht sind oder Bilder, die in Serbien wiedergefunden wurden. Also da würde ich nicht so schwarz sehen. Ich glaube nicht, dass diese Zeitangaben irgendwie sinnvoll sind.
Dann noch eine letzte Frage. Sie haben angesprochen, diese Möglichkeit, Kunstnapping zu betreiben, also die Museen unter Druck zu setzen, um eine gewisse Lösegeldsumme für das gestohlene Gut zu verlangen. Wenn wir diese Möglichkeit uns vor Augen führen, ist es dann also klug, dass die staatlichen Kunstsammlungen bis jetzt ja den Wert nicht konkret beziffern? Ist das also vielleicht eher eine Taktik? Weil man sagt natürlich, der geistige Wert dieser Schmuckstücke ist unbenennbar, aber man könnte natürlich auch die einzelnen Brillanten umrechnen und dann vielleicht auf eine Summe kommen. Und dass das aber bis jetzt nicht geschieht, liegt es vielleicht auch darin, um zu vermeiden, dass man den Wert künstlich in die Höhe treibt?
Ich glaube schon, dass das auch eine kluge Taktik ist, da nicht sozusagen für den schwarzen Markt schon irgendwelche Wertvorgaben zu machen. Aber ich glaube auch, dass man den Wert tatsächlich nicht beziffern kann. Man kann einen Materialwert benennen, man kann sagen, so und so viel Karat waren das und so und so viel Silber und so viel Gold. Aber damit ist ja der Wert so eines einzigartigen Stücks, auch seine historische Bedeutung, seine kulturelle Bedeutung für Sachsen überhaupt noch nicht beziffert. Und ich glaube, das wird auch niemand tun können.
Sagt Stefan Kolderhoff. Und um wie viel gestohlene Objekte es nun tatsächlich geht, dazu also werden sich die staatlichen Kunstsammlungen Dresden morgen äußern. Wie es weitergeht in dem Kunstkrimi, das erfahren Sie natürlich auch weiterhin hier im Fazit der Kultur vom Tage.